Weil es tat so unfassbar weh, aber so einen dritten Platz bei so einem Rennen, wann hast du so eine Chance? Mhm. Da lässt du dir das nicht mehr nehmen. Ich bin in die letzte, vorletzte VP war das, habe mir einen Liter Cola und drei Brownies geschnappt und bin den Forstweg da hochgerannt. Und da wusste ich, also wenn der auch noch so den Forstweg hochrennen kann, dann gebe ich ihm gerne den dritten Platz.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian und mir gegenüber sitzt Timon Günther, der vor circa einer Woche einen ziemlich langen und ziemlich höhenmeterreichen Ultra-Trail auf dem Podium gefinisht hat. Timon ist nämlich beim Swiss Peaks Legend Dritter geworden. Und ich hau hier gleich mal zu Anfang die Zahlen dazu raus, ja. Die Strecke hat offiziell 397 Kilometer und circa 27.500 Höhenmeter. Das Ganze wird am Stück, also nonstop gelaufen. Und dafür hat man laut Reglement 156 Stunden Zeit. Spoiler, Timon war ein bisschen schneller unterwegs. Er hat das Rennen in 101 Stunden 55 gefinisht. Das heißt, er ist 5 Tage und 4 Nächte durchgelaufen. Dafür sieht er relativ ausgeschlafen aus, würde ich sagen. Timon, herzlich willkommen im Trailfunk.
Hi Christian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, und da kommen schon unsere Getränke. Timon, wo befinden wir uns hier?
Wir sind hier in Eschenlohe, in einem Gasthof, habe ich gestern Tisch reserviert, ganz nett, habe gefragt, ob wir Podcast aufnehmen können, weil ich bin hier einmal die Woche zum Arbeiten da und das hat sich ergeben, weil du hier aus der Nähe kommst. Ja.
Klär uns nochmal auf, was arbeitest du genau?
Ich bin gerade Doktorand in der Uni in Augsburg, also angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und promoviere da im Bereich der Wasserelektrolyse, also Wasserstoffproduktion, erneuerbare Energien. Sehr weit gefasst, genau. Ich könnte auch ins Detail gehen. Hat mit Katalyse zu tun, genau. Aber das ist ein ganz cooles Thema.
Nicht mein Thema, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist ja interessant, weil ich habe es ja im Intro schon gesagt, der Swiss Peaks ist jetzt, also Podcast kommt am Freitag raus, genau eine Woche dann her, seit du ins Ziel gekommen bist. Und du bist jetzt schon wieder am Arbeiten. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, oder? Dass du schon wieder auf beiden Füßen stehst.
Ja, ich bin Donnerstagabend, glaube ich, ins Ziel gekommen. Also genau. Ziemlich genau eine Woche her und war dann auch erstmal wirklich 3 Tage im Bett. Also, wir konnten aber nicht viel anfangen. Aber ja, Sonntag war dann die Siegerehrung. Hatte ich, weiß ich nicht, zufällig so geplant, dass das noch klappt. Ich hatte nicht mit Podium gerechnet. Und dann sind wir wieder heimgefahren Sonntag. Und ja, mir macht die Arbeit halt Spaß. Aber ein paar Tage mehr hätten jetzt schon nicht geschadet. Also war ein bisschen unkonzentriert die letzten Tage, aber jetzt geht es schon wieder gut, ja.
Okay, und wie ist so die, sag ich mal, die soziale Wiedereingliederung in das normale Leben? Also wenn so Kollegen so fragen, hey Timon, und was hast du am Wochenende gemacht? Ich meine, was erzählt man da?
Ja, das hat sich schon rumgesprochen. Also meine Kollegen haben mich im Büro mit Luftballons und Luftschlangen empfangen. Das war sehr cool. Hatte ich gar nicht mitgerechnet, aber die haben es irgendwie die ganze Woche dann verfolgt. Ich meine, kann man ja 4 Tage vorm Tracker setzen und ich laufe immer noch. Das ist ganz lustig. Und die wissen auch, was ich mache. Also das war sehr nett, dass es schon ein bisschen Wellen geschlagen hat jetzt auch. Mhm. Das war schon cool.
Und für wie verrückt halten die dich dann so?
Weiß ich nicht.
Auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht schon so eine 7 oder 8. Aber ja, ich glaube, die können das schon trennen, der berufliche Teamern und der sportliche Teamern. Aber ja, ich werde schon ab und zu gut ausgefragt, ja.
Okay. Lass uns doch anstoßen, oder?
Sehr gerne, ja.
Dann Prost. Ja, Eschenlohe kenne ich auch ganz gut. Ich wohne ja quasi nebenan. Wie gut kennst du dich hier aus in den Bergen? Sind das hier auch so deine Trainingsberge?
Kann man so sagen, ja. In Garmisch bin ich eh gerne. Eine große Trail-Community, das ist cool. Und ich bin hier halt einmal die Woche. Also ich nutze es, ist schon cool, wenn man unter der Woche am Berg trainieren kann. Das ist ein Luxus. Also für die, die in den Bergen leben, ist das, glaube ich, unvorstellbar, dass man im Flachland auch auf Trails trainieren kann. Aber ich kann das gut. Augsburg ist halt recht flach und da bin ich froh, wenn ich einmal die Woche halt in die Berge komme und plane entsprechend auch meine Einheiten rein und dann am Wochenende sowieso, wenn es geht im Sommer.
Ja.
Geht am Trail.
Okay, also Eschenlohe, für alle, die es nicht wissen, dreiviertel Stunde südlich von München mit dem Auto und direkt quasi, also es sind so die ersten Berge der Alpen. Genau. Geht aber hier direkt auch schon bis zu 2000 Meter so hoch, die Hohe Kisten. Mhm. Das ist hier so der Hausberg in Eschenlohe. Bist du derjenige, der im Kistenkar immer die Steinmännchen wieder aufstellt?
Nee, da bin ich tatsächlich nicht so oft.
Okay.
Ich bin viel auf der Forststraße unterwegs, so die Intervalle mache ich da oft. Aber Kistenkar bin ich vielleicht zwei, dreimal jetzt gewesen.
Ja. Erst, ja. Okay. Ja, das heißt, du bist wie 95% unserer HörerInnen wahrscheinlich auch ganz normaler Arbeitnehmer auch und unterm Strich auch Freizeitathlet, oder?
Ja, genau. Ja. Alles andere als ein Profi, sag ich mal. Ich möchte es möglichst professionell angehen, aber als Doktorand packt man schon mehr als eine 40-Stunden-Woche. Also so im Schnitt vielleicht 50.
Ja.
Je nachdem. Im Winter mehr, im Sommer nehme ich mich ein bisschen raus für den Sport. Das ist schon ganz gut, aber 40 sind es auf jeden Fall dann auch.
Ja, Wahnsinn. Und betreibst den Sport ja doch auf so einem hohen Niveau, dass du halt also national und jetzt wie auch international durchaus mal vorne mitmischen kannst. Du misst dich ja da mit Leuten teilweise, die ganz andere Voraussetzungen mitbringen. Also jetzt Zeitkontingent, was Trainingsvolumen vielleicht auch angeht und so. Und wie siehst du das eigentlich? Würdest du dir wünschen, dass man da irgendwie auch differenziert, also dass man es irgendwie kenntlich macht, ja, dass man irgendwie weiß, aha, hier ist jemand, der hat also nicht einen 40-Stunden-Job noch nebenbei. Würdest du dir wünschen, dass man da eher so noch differenziert?
Ja, manchmal wäre das schon cool, gerade wenn man so ein bisschen als Hobbyathlet da ein bisschen rangeht. Andererseits mag ich das auch im Sport, dass er so ehrlich ist. Also je mehr du reinsteckst, desto mehr kriegst du auch wieder. Und ja, mein Alltag ist halt sehr effizient. Also ich plane alles, auch meinen Trainingsplan entsprechend. Mit den Umfängen schaffe ich viel, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, ob man so krasse Umfänge trainieren muss, dass man weit kommt. Also ich habe zwischen 10 und 12 Stunden im Schnitt vielleicht. Es geht dann schon mal in die 20, 25, 30 Stunden im Peak ran. Aber ja, weiß nicht, im Wettkampf finde ich es eigentlich gut, wenn man es auch mal den Profis ein bisschen zeigen kann. Also war jetzt letzte Woche auch ganz cool, wenn man dann mal so ein paar Profis überholt oder so. Es tut auch gut, wenn man einen guten Tag hat, aber ja.
Genau, auf dein Training und dann auch auf das Rennen kommen wir auf jeden Fall noch ausführlich zu sprechen. Genau, da waren nämlich schon ein paar bekannte Namen auch am Start, die du doch hinter dir gelassen hast. Und bevor wir dazu kommen, Timon, kurz zu dir, ja? Ja, wer ist Timon Günther? Wo kommt er her? Was zeichnet ihn aus?
Gute Frage. Also eigentlich bin ich ein Ossi. Komme aus Dresden gebürtig. Meine Eltern sind auch Augsburger. Sind dann nach der Wende ein bisschen wurde umstrukturiert und haben beide eine Professur an der TU in Dresden bekommen. Das war ganz cool. Und ich bin dann 98 da geboren. Und aufgewachsen, wir waren auch viel in Südtirol, meine Eltern waren viel wandern mit mir, also es wurde mir schon von klein auf so ein bisschen eingeimpft, sage ich mal. Dieses ständig in Bewegung sein, viel machen, auch am Wochenende, und ich kenne es nicht anders. Und ja, wer ich bin, ich weiß es nicht. Da darf sich jeder von Bild selber machen, glaube ich, wenn er mich kennenlernt.
98 bist du geboren.
Genau.
Das heißt, du bist jetzt 28?
Genau.
Ja. Das finde ich auch immer bemerkenswert. Das ist auch, glaube ich, immer ein Thema, wenn man deinen Namen hört. Du warst ja auch woanders schon im Podcast bei Salty. Da war das auch immer so ein Thema, dass du ja eigentlich noch relativ jung bist.
Ich fühle mich nicht jung. Ja. Ich fühle mich echt nicht mehr jung. Das ist so ein bisschen das. Aber vielleicht altert der Sport ein bisschen.
Oder so. Oh, da kommt das Essen. Da kommt Timons Käsespätzle.
Danke.
Ja. Ja, vielleicht auch gerade jung im Verhältnis zu den Distanzen, die du läufst. Ich glaube, so muss man es vielleicht betrachten, oder? Dass man so irgendwie klassischerweise, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger im Sport, hieß es eigentlich immer so, die Jungen laufen das Kurze und die Alten laufen das Lange.
Mhm.
So, und du hast es irgendwie umgedreht.
Genau, ist so. Bisschen reziprok. Ich weiß nicht genau, wie man es bezeichnen will, aber
Fremdwort, reziprok, das musst du erklären.
Ja, umgedreht kann man da übersetzen irgendwie. Also ja, der klassische Weg ist ja, ich fange irgendwie mit 20, 30 Kilometer Laufen an. Das ist ja auch schon lang, muss man sagen. Gerade wenn man irgendwie aus der Leichtathletik kommt. Aber mich hat das immer gereizt, so diese langen Distanzen. Und ich muss auch sagen, ich war nie so wirklich schnell. So. Und dann gehst du halt ja auf die langen Distanzen, weil du dann irgendwie einen größeren Hebel hast. Und ja, ich wollte halt irgendwie auch was gewinnen. Und dann habe ich irgendwie ganz lang Straßenläufe gemacht, so Halbmarathon, Marathon, so Berlin, Frankfurt, Köln bin ich Marathons gelaufen. Das war mir dann irgendwie ein bisschen so auf Bestzeit laufen. Das hat mir nicht gut getan, psychisch einfach immer eine Minute abkapseln und dann Asphalt, dieses Asphaltgeballer und so. Das tat mir nicht so gut. Und dann ja, bin ich irgendwann in dieses Rookie-Team gekommen und dann habe ich mich mit dem Trail angefreundet. Ja, und mit den langen Distanzen auch. Aber da wächst man so hinein und ja, bei mir ist ein bisschen eskaliert, das gebe ich zu. Ja, ich glaube, viel weiter werde ich jetzt nicht mehr laufen können als das, was ich jetzt gemacht habe. Okay. Was auch gut ist. Ja.
Okay. Wann bist du denn so deinen ersten Straßenmarathon gelaufen? Wann war das?
Mit 18, glaube ich schon.
18, also gerade dann, wenn es erlaubt ist, oder?
Genau, ja. Ja. Okay. Also ich habe dann in Bayreuth studiert, Bachelor, Master, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik habe ich gemacht. Und da habe ich dann in Fürth, glaube ich, 2016 war das dann, meinen ersten Marathon gelaufen. Auch nur aus Interesse, war dann gleich unter 3 Stunden.
Wow,
also
okay.
Auch viel trainiert, genau, so war es auch. Ist auch keine schlechte Zeit, nee, alles gut, aber ja, ich konnte es nicht so einordnen. Also mit 18, was hast du dich da entwickelt? Nein, natürlich nicht. Aber man denkt schon, mit einem Abi ist man da der Boss. Ja, aber genau, das erfährt man dann schon.
Was war so die Erfahrung des ersten Marathons? Also mit welchem Gefühl bist du da ans Ziel gekommen? Wusstest du, okay, das ist jetzt etwas, das werde ich irgendwie lange machen, das wird die nächsten Jahre meines Lebens bestimmen, oder?
Nein, ich war erstmal so zum Ziel, da trainiert man halt so ein halbes, dreiviertel Jahr drauf hin, oder, ja, ich habe schon, glaube ich, 2 Jahre war ich schon am Laufen drin. Ja, und dann, ja, Altersklasse gewonnen, glaube ich, dann kriegst du einen Freistart fürs nächste Jahr drauf und so, da denkst du ja schon, ja, okay, jetzt darf ich da auf dem Podium stehen, so schlecht kann ich ja nicht sein. Und das, ja, das motiviert einen natürlich schon, dass man beim Sport dranbleibt. Und dann, ja, im Verein angemeldet, ein bisschen Trainingsstruktur, alles so ein bisschen, wie ich Bock hatte, aber halt viel gemacht so. Und ja, da kommt man schon auch weit, ja.
Okay, das heißt, der erste Marathon war dann gleich sub 3. Wie viel schneller konntest du denn die Folgejahre dann noch werden?
Nicht viel. Ich glaube, mir die schnellste Zeit, das war in Freiburg 2019, also oder so, waren eine 2,50 oder so. Mhm. Ja, und dann ging es schnell in die Trails, dann kam Corona und dann habe ich irgendwie im Straßenlauf aufgehört, weil ich mich dann auf den Trailsport fokussiert habe, was auch richtig war.
Genau. Also du meinst schon, dass man sich dann irgendwie entscheiden muss für einen Weg, wenn man in einer Disziplin besonders brillieren möchte?
Ja, ich glaube mittlerweile ist es so kompetitiv, dass man sich spezialisieren muss in einer gewissen Hinsicht. Also wenn ich jetzt einen Trailmarathon starte, dann gewinne ich da nicht. Da laufe ich vielleicht nicht mal Top 10, keine Ahnung. Irgendwo hängende Spitze vielleicht maximal. Man muss sich schon fokussieren und ja, Straßenlauf ist halt ganz was anderes. Eine andere Belastung für den Körper. Ganz andere Herzfrequenzzonen, ja, Downhill, technisches Laufen, da ja, muss ich dir nicht erzählen, aber das ist halt eine ganz andere Belastung auch für Kopf und für Körper, genau. Man, ja, ist schon gut, wenn man sich spezialisiert, denke ich. Aber man muss auch irgendwie ein bisschen, wenn man Bock auf einen Straßenmarathon hat, soll man den machen. Also, mein Gott.
Könnte es schon nochmal passieren, dass du nochmal auf der Straße Marathon läufst?
Ich habe es mir ab und zu mal wieder gedacht, einfach mal so ein Halbmarathon auf Zeit laufen wäre schon cool. Also ich bin ja recht fit, aber dann, ja, man müsste sein Training ein bisschen umstellen. Müsste ich mit der Kim, meiner Trainerin, mal ein bisschen reden. Vielleicht im Frühjahr oder so einen schnellen Straßenhalbmarathon oder so wäre schon mal cool wieder. Also das macht mir auch Spaß. Im Verein in Augsburg laufe ich manchmal mit. So einen schnellen Zehner oder so, das bisschen Straßengebolze macht auch Spaß.
Ja, ja. Aber ich meine, wenn du mit 18 schon Marathon gelaufen bist, ja, dann wundert mich das gar nicht, dass wir jetzt 10 Jahre später über einen 400-Kilometer-Lauf sprechen. Nee, genau, du bist ja schon lang gestartet quasi in frühen Jahren. Und
ja.
Was hat dich denn schon so in jungen Jahren und auch jetzt nach wie vor, was fasziniert dich denn so an einfach langen Distanzen? Also ist es einfach, weil du das Gefühl hast, dass dir das besonders gut liegt im Vergleich zu kürzeren Distanzen oder ist da noch was anderes so?
Naja, man muss ehrlich sagen, es ist schon so, dass man viel Resonanz bekommt, wenn man solche langen Distanzen macht. Also wenn man 100 Meiler finisht, das ist für viele ungreifbar. Das ist schon in gewisser Weise ganz cool, wenn man dieses Feedback bekommt, wow, du machst Sachen, die andere jetzt nicht können oder nicht wollen oder nicht machen. Und mir gefällt es einfach. Also mir macht es sogar Spaß, einen 100-Meiler zu laufen. Das können vielleicht andere nicht so nachvollziehen. Ja, und ursprünglich mein Antrieb, beim Laufen anzufangen, war, um erstmal abzunehmen. Das war so ein bisschen mit 15, 16 in der Schule noch. Da habe ich dann einfach Ausdauersport gemacht, verbrennst viel Kalorien. Und dann, da, das war mein erster Anreiz. Ja, aber dieses lange Laufen, ja, das kam dann so. Marathon ist cool. Dann habe ich 100 Kilometer Straßenlauf auch mal gemacht. Einfach weil es mich interessiert hat und das sonst jetzt nicht jeder macht, ja.
Also ich höre da schon auch eine gewisse Neugierde einfach auch heraus, ja, so kann ich das, schaffe ich das?
Ja, Grenzen testen, das ist so ein bisschen das Klassische.
Ja.
Das Gleiche dann auch, wenn, hat mich dann gereizt in der Schweiz, also ich habe, wenn man irgendwie im Studium oder auch auf meiner Radrolle im Keller, ich schaue viele YouTube-Videos an und dann geht's halt um den Tour de Jean oder den UTMB oder ja, jetzt zum Beispiel auch diesen Swiss Peaks. Und das sind alles so Monumente im Trailrunning-Sport, die einen so begeistern und motivieren, ja, über Jahre hinweg. Also ich habe Videos hoch und runter geschaut, 10-mal hintereinander, wie auch immer. Das prägt einen schon. Und wenn man dann selber mal so ein Ding macht oder sich darauf vorbereitet, über Jahre hinweg, das war jetzt auch jahrelang geplant, das kann man nicht in einem Jahr planen. Also diese Belastung, diese Trainingsstruktur, das muss man alle vorsichtig angehen. Und sich auch drauf einstellen. Also der Kopf muss auch da sein für so ein Ding. Das muss man alles langsam aufbauen und ja.
Oder was, wo ich nochmal nachhaken muss, du hast gerade gesagt, du hast angefangen mit dem Laufen, eigentlich auch um Gewicht zu verlieren. Mhm. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn Leute jetzt zuhören, die vielleicht auch denken, ich würde auch ein bisschen gerne mal abnehmen und so, die sehen dich jetzt und die sehen, was du so tust und so und das ist ja, kann man sich vielleicht gar nicht zusammenbringen, also dass das Laufen eigentlich erst so aus Abnehmgründen sozusagen angefangen hat. Also wie viel Kilo hast du denn verloren?
Ich glaube, in einem halben Jahr waren es dann 16 Kilo.
16 Kilo, ja.
Ja, irgendwann ist halt so der Punkt, da muss man ehrlich mit sich sein und dann ist es halt so, ich muss meine Ernährung umstellen und halt auch vielleicht meinen Kalorienumsatz erhöhen. Ja, war bei mir vielleicht ein bisschen radikal, ich habe es von heute auf morgen so ein bisschen gemacht. Über die Sommerferien, glaube ich, 11. auf die 12. Klasse war das. Aber ja, man muss dann ehrlich mit sich ins Gericht gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt was an meinem Leben ändern. Und dann musst du halt irgendwo anfangen. Und das Laufen war das Einfachste. Schuhe anziehen und raus. Da hast du nicht viele Ausreden. Ich muss erst irgendwie ins Schwimmbad oder mir erst ein Rennrad kaufen. Ja, hat nicht Spaß gemacht am Anfang. Aber ja, es hat funktioniert. Und ja, mittlerweile macht's Spaß. Aber das hat auch ein bisschen gedauert, bis es von diesem, ich muss es machen, weil ich Gewicht verlieren will oder mein Gewicht halten will, umgeschlagen hat zu, hey, ich bin jetzt Leistungssportler. Das war auch ein Prozess. Und das war auch kein einfacher Prozess, genau. Aber ja, jetzt passt alles.
Ich könnte mir vorstellen, dass da so eine ganz interessante Dynamik dann entsteht, weil man merkt ja aus, mit jedem Kilo, was man verliert, das schlägt sich ja sofort auf die Laufleistung auch nieder, oder? Du gibst ja einen ziemlich direkten Zusammenhang auch.
Genau, ist nicht unbedingt positiv. Also gerade so Muskelmasse, ich hatte vor ein paar Jahren auch noch bisschen zu wenig drauf, 65 Kilo, jetzt bin ich so bei 72, 73. Und das merkst du halt schon, dass wenn du sehr dünn oder dürr bist, sage ich mal, oder einfach sehr dünn bist, dass du wenig Muskelmasse hast, dadurch ja auch einen geringeren Grundumsatz selber, wenn du mal keinen Sport machst, weil Muskeln verbrennen ja auch Energie. Ja, und das musste ich auch erstmal lernen, dass es weniger nicht heißt, dass ich schneller laufen kann, sondern dass ich auch eine gewisse Grundsubstanz brauche im Körper, damit ich den Sport nachhaltig gesund betreiben kann. Das kam jetzt auch die letzten Jahre erst so, wo ich mich ein bisschen professionalisiert habe.
Ja. Okay. Apropos Essen, wollen wir kurz eine Essenspause machen?
Können wir gerne machen.
Ja, nicht, dass die Spätzle kalt werden. Hau ruhig rein, also ja.
Passt schon.
Hast du jetzt immer noch mehr Appetit als normal?
Eigentlich ist normal. Ich trainiere halt gerade nicht. Das ist so das. Oh ja, der Körper hat sich die letzten Tage schon ein bisschen was zurückgeholt. Okay. Eher Schlaf. Gegessen habe ich gut. Normal würde ich sagen. Eher den Schlaf. Ja. Ach, wir können schon weitermachen.
Ja, Timon schlingt hier gerade seine Käsespitzle rein. Aber ich muss auch noch mal die Szenerie beschreiben, weil hinter Timon, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber hängt ein überdimensionales Hirschgeweih. Und wir sind hier in einer sehr bayerischen Gaststube. Und sehr viel Holz verbaut und viele Figürchen und Bierkrüge stehen hier. Es ist ein sehr ruhiges Ambiente. Genau, aber Timon hat gerade Pause eingelegt, deswegen können wir weitermachen. Also du würdest schon sagen, das habe ich jetzt so rausgehört, dass die langen Kanten dir schon besonders gut liegen und dass die dir am meisten Spaß machen. Das könnte man schon so sagen, oder?
Ja, meinem Laufstil kommt es zugute und ich glaube, ich bin mental recht stark. Das kann ich halt einfach durchziehen. Ja.
Okay. Ich habe nämlich auf deiner ITRA-Seite gesehen, das fand ich ganz interessant. Also du hast einen 100-Meilen-Index, der ist advanced. Mhm. Und dann hast du 100K-Index und einen 50K-Index. Und da bist du Experte. Mhm. Also eigentlich sozusagen ist es andersherum. Das widerspricht ja ein bisschen eigentlich so deinem Eindruck.
Ich habe, glaube ich, ein bisschen die falschen Rennen gemacht.
Ja, oder so.
Zweimal UTMW gelaufen, da kriegst du nicht so hohe Punkte. Ja. Das ist so das. Der TDS war ganz gut, vor 2 Jahren war der, glaube ich. Aber ja. Du musst dran arbeiten.
Ja, aber bist du gerade auch dran dabei, ja, sozusagen. Genau. Ja, genau. Ich habe mir auf jeden Fall deine ITRA-Resultate angeschaut und da sind mir noch weitere Sachen aufgefallen. Du bist einerseits, scheint mir, so ein treuer, wiederkehrender Teilnehmer. Also genau, Zut hast du jetzt erwähnt, aber auch UTFS ist so ein Rennen, da bist du gerne mit dabei. Ich glaube, es war jetzt jeweils 3 Mal, dass du da
eine Distanz gelaufen bist. Fränkischen, genau, ja.
Das heißt, also du bist hier in der nationalen Szene unterwegs, aber dann hast du auch eben diese internationalen, ich nenne sie jetzt mal Bucketlist-Rennen, ja. Mhm. Also ja, für dein Alter eine wirklich schon beeindruckende Liste, würde ich sagen. Also halt TDS, wo du sogar 15. geworden bist, UTMB bist du gelaufen, die Diagonale de Fou, Lavaredo, Eiger, also alles so klangvolle Namen, die man irgendwie kennt. Gibt es sowas wie eine Bucketlist bei dir?
Ich habe eine Excel-Liste, ja.
Ja?
Die wird nach und nach abgearbeitet.
Okay.
Ich nehme mir mal so vor, so ein bis zwei Rennen im Jahr, die ich neu mache.
Ja.
Ist jetzt kein Muss. Also ich muss schon Bock auf das Rennen haben. Und das muss auch irgendwie ein bisschen in den Terminkalender passen. Das ist klar. Wenn es mal irgendwie Puglia war ich jetzt, glaube ich, im November. Das war ein neues Rennen. Habe ich mir gedacht, hey, da war ich noch nie. Schaust dir mal an. Das war auch cool. Aber ja, ich habe eine Bucketlist, ja.
Und da war der Swiss Peaks auch mit drauf.
Der war da auch mit drauf.
Und der ist jetzt abgearbeitet.
Der ist jetzt weg.
Warum Swiss Peaks? Ja, wir kommen jetzt mal zum Rennen endlich. Denn was ich mich jetzt gefragt habe, es gibt ja auch die Tour de Gion beispielsweise. Mhm. Die startet, glaube ich, 2 Wochen später. Mhm. Ähnliche Regionen, sage ich mal. Warum hast du dich für den Swiss Peaks entschieden?
Ich war in der Lotterie für den Tour und wurde nicht gezogen.
Echt?
War ganz einfach, ja.
Einfach Pech gehabt.
Ja, genau. Also ich habe mir ja schon im Vorhinein gedacht, so ein bisschen entweder oder Tor wäre ich fast ein bisschen lieber gelaufen, weil der ist halt auch noch ein bisschen kürzer, hat ein bisschen weniger Höhenmeter. Ich glaube,
das sind 330 Kilometer.
Genau, und 20.000 oder 22.000 Höhenmeter, irgendwie so um den Dreh.
24.
24, sorry. Ja, ja, genau. Also ein bisschen weniger. Auch, ja, die Distanz ist halt weniger. Ich glaube, die Höhe macht es ja nicht mal so. Ja, und dann ja war ich in der Lotterie knapp nicht drin. Kann man ja ein bisschen einsehen, glaube ich sogar. Und dann habe ich mich einfach für den Swiss Peaks angemeldet, weil ich mir gedacht habe, okay, dann machst du halt den. Bestimmt auch sehr cool. Meine Trainerin, die Kim, ist den auch schon gelaufen vor ein paar Jahren, hat entsprechend auch Erfahrung. Das war auch sehr wertvoll. Ja, dann angemeldet, 900 Schweizer Franken gezahlt und dann hast du den Spaß. Ja?
Genau, Kim von Two Peaks Endurance.
Genau.
Ist den 2022 gelaufen, habe ich auch nachgeschaut.
Ah, okay.
Und ist noch gar nicht lange her und war da auch erfolgreich unterwegs. Ne?
Die ist auch Dritter geworden, ne?
Ja. Swiss Peaks, also für die, die es nicht wissen, ich war da zufällig vor ein paar Wochen auch mal auf der Website und habe mich da umgeschaut. Also gibt's ja viele Distanzen, also von kürzeren Sachen über 100 Meilen. Dann dein Legends-Rennen, das sind dann knapp 400 Kilometer. Dann gibt es aber auch noch die nächste Stufe, das ist die Odyssee, so der Name ist ja, glaube ich, auch Programm, das sind dann irgendwie 600 irgendwas.
Ja, 643 waren es, glaube ich, genau. Dieses Jahr war die Odyssee so ein 4-Etappen-Rennen plus dann der Legends Trail.
Ah, okay. Also
das war letztes Jahr, glaube ich, ein ganzer 700er von Le Bouvray, das ganze Valley ist nach Le Bouvray quasi.
Ja.
Und dieses Jahr haben sie es ein bisschen umstrukturiert. Ich denke einfach auch so ein bisschen aus Orga-Gründen, dass sie nicht so viel VPs und so auf lange Zeit halt organisieren müssen. Haben sie 4 Etappenrennen gemacht, also 4 Etappen bis nach Rigabad, wo wir gestartet sind und dann sind sie mit uns gestartet.
Okay.
Genau.
Ja. Wow. Also die Website, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, denn was die auf jeden Fall gut können, sind so Beschreibungen der Rennen. Also die können super gut texten. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann ja mal kurz von deinem Legends Trail hier die paar Sätze vorlesen. Überschrift ist der Ruf der Gipfel. Also, Die Swisspeaks Legend ist eine grandiose Alpenüberquerung im Herzen der Walliser Alpen. Zwischen schwindelerregenden Gipfeln und geheimen Tälern verbindet sie Welten, in denen die Natur noch unangefochten herrscht. Jeder Moment dort ist ein fragiles Gleichgewicht zwischen Stärke und Demut, zwischen Stille und Atem. Auf diesem schwebenden Faden zwischen zwei Horizonten entdecken die Läufer die Essenz des Reisens, einfach vorwärts zu gehen in der Wahrheit der Berge. Ein intensives Abenteuer, bei dem das Herz im Rhythmus der Elemente schlägt und jeder Gipfel ein Versprechen des Staunens ist. Also, ist das nicht Poesie?
Ja, trifft es auf den Punkt.
Das hätte es nicht besser sagen können, oder? Nicht, ja. Ich weiß nicht, wenn ich sowas lese, kriege ich ja direkt Lust. Also, es finde ich toll, wie dir das so beschreiben. Wir können ja am Ende nochmal erörtern, ob du die Wahrheit der Berge entdeckt hast, ob du dir ein Stück weit näher gekommen bist. Wir haben jetzt schon über deine Trainerin Kim gesprochen. Wie sah denn deine Vorbereitung aus? Wie bereitet man sich überhaupt auf sowas vor? Du hast jetzt gesagt, der Entschluss da zu rennen steht schon lange. Das macht man jetzt nicht einfach so innerhalb weniger Wochen. Also wann ging das Training für den Swisspeaks so los und wie sah das aus?
Ja, effektiv eigentlich vor ein paar Jahren. Also ich bin ins Coaching gegangen, da habe ich gesagt, ich möchte unbedingt mal den Tour de Jean oder den Swisspeaks finishen. Damit bin ich rein ins Coaching vor 3 Jahren. Und mit der Ansage, ich möchte darauf hin trainieren. Und dann, ja, war das so der ganz grobe Plan, sag ich mal. Da hat's angefangen eigentlich. Ja, und die Saison haben wir halt viel auf Höhenmeter geachtet, lange Einheiten gemacht. War auch nicht besonders anders als jetzt andere Saisons oder als andere irgendwie Athleten ihre Saison aufbauen. Aber wir haben uns halt irgendwie Zeit genommen für Einheiten, die fokussiert waren auf Ermüdung zum Beispiel, auf viele Höhenmeter, entsprechend lange Läufe auch im Trail mit guter Verpflegung und so. Ja, und die Planung macht's am Ende. Ich würde sagen, viel anders habe ich nicht trainiert. Ich glaube, bisschen bewusster auf Höhenmeter und Ermüdung, genau. Das würde ich schon sagen.
Also es ist nicht so, wie man sich das vielleicht als Laie vorstellen könnte, so ist Umfang, Umfang, Umfang und man muss irgendwie dreimal so viel trainieren wie für einen 100-Meiler oder so, so ist es dann nicht.
Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Also ich habe einen gewissen Grundumfang, der schon nicht niedrig ist, jetzt auch nicht exorbitant hoch, aber sind schon im Schnitt vielleicht 100 Kilometer Wochen, im Winter mehr Fokus auf Rad und VO2 Max, dann werden die Intervalleinheiten immer länger zum Beispiel und irgendwann mache ich dann nur Höhenmeter, also gen Sommer hin ab Mai, Juni. Ich war jetzt auch 3 Monate in Spanien zu einem Forschungsaufenthalt, das war ganz cool. War ich auch in den Picos de Europa unterwegs, konnte da auch ganz gut trainieren und ja, das kam mir schon zugute. Aber, und dann halt so ein paar Wettkämpfe aufbauen darauf. Also ich bin zum Beispiel Pitztal gelaufen, weil das recht technisch war. Konnte ich auch gewinnen, das war gut, meine Distanz. Obertauern bin ich gelaufen, das ist auch ein cooles Rennen. Das war auch viele Höhenmeter, auch recht technisch. Also da haben wir uns schon die Wettkämpfe ein bisschen ausgesucht, wie das Gelände dann auch in der Schweiz entsprechend ist.
Ja,
Distanz und Schlafentzug, das kannst du nicht trainieren. Das musst du ein bisschen planen, wie es halt geht und dich dann dran anpassen. Aber da hatte ich schon die Wettkampferfahrung aus den letzten Jahren, ja.
Und also inwiefern hat sich das Training jetzt nochmal unterschieden von der UTMB-Vorbereitung oder ist das eigentlich fast vergleichbar gewesen?
Sehr ähnlich, würde ich sagen, ja. Also viel mehr im technischen Gelände, das ist schon, UTMB ist jetzt nicht untechnisch, aber auch nicht sehr technisch, würde ich jetzt mal behaupten, im Vergleich zu anderen Rennen, die ich gelaufen bin. Also TDS ist zum Beispiel technischer oder Pitztal würde ich auch sagen, ist technischer. Nicht viel anders. Aber ja, man muss sich halt, also ich habe mir auch bewusst vorher 6 Wochen keine Wettkämpfe reingelegt, weil du musst halt schon richtig Bock haben am Start, dir jetzt so richtig einen einzuschenken. Also da musst du körperlich und mental topfit sein, zumindest ausgeruht sein, dass du das Ding auch durchziehen kannst.
Das heißt, genau, du bist im Pitztal, glaube ich, 90 Kilometer gelaufen. Es wurde dann runtergekürzt auf 90.
Die Distanz wurde verkürzt, genau. Ja.
Ursprünglich 105, glaube ich, dann immerhin noch 90. Ist ja noch nah dran. Ich denke mir dann immer, will man sich wirklich dann vor so was ganz Großem dran erinnern, wie lang das eigentlich wird? Weil ich meine, du bist dann 90 Kilometer im Pitztal gelaufen, kommst dann irgendwann nach, keine Ahnung, 12, 13 Stunden ins Ziel. Und dann rechnet man ja so hoch von wegen, okay, also ja, ja. Vom Swiss Peaks wäre das jetzt noch nicht mal ein Viertel.
Ja, habe ich auch oft gemacht, ja. Habe ich mir gedacht, jetzt das noch viermal, oh nee, das ja. Geht nicht.
Kann man sich in dem Moment dann wahrscheinlich gar nicht vorstellen, oder?
Nee, ich habe es dann, also der Gedanke kommt dann zwei, dreimal, ich habe es sofort weggeschoben, weil es bringt ja nichts. Also ja. Das bringt dich ja nur ins Grübeln.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, ja, gescheiten Plan machen, man läuft ja auch anders, man läuft ja langsamer bei so einem 400-Kilometer-Lauf. Das ist ja ein ganz anderes, was heißt anderes Laufen? Es ist, ja, man bewegt sich anders, das ist schon so. Ja.
Bist du jemand, der dann das Grübeln ganz gut so abschalten kann, der sich das auch so ein bisschen verbietet dann vielleicht, nicht ins Grübeln zu verfallen?
Ja, im Sport kann ich das, weil das ist mein Hobby. Also ich verdiene damit kein Geld und ich habe nichts zu verlieren. Das ist immer so das und das macht es einem sehr leicht. Mhm. Genau, und dann denke ich mir so, hey Timon, du machst das freiwillig, komm mal runter. So, das hilft mir schon oft. Mhm. Weil, ja, ich suche es mir ja aus, als ich an Rennen laufe. Also es macht ja keinen Sinn, sich unnötig Druck zu machen. Sonst sage ich es halt ab, wenn es mir nicht gut tut. Ja. Das ist ja eine bewusste Entscheidung und das muss ich mir manchmal wieder bewusst machen, dass ich es mir ja aussuche, dass ich sowas mache. Ja,
es, glaube ich, fällt vielen, also auch Leuten in meinem Umkreis, gar nicht so leicht. Ne? Also auch die das als Hobby machen, als ambitioniertes Hobby natürlich, aber ja, die sind da schon sehr streng, auch mit sich selbst. Die spüren schon einen unglaublichen Leistungsdruck, obwohl es natürlich am Ende des Tages eigentlich um nicht so viel vielleicht geht. Es, ja. Aber ja.
Ja, ich habe zum Beispiel auch mit Salomon einen Sponsor im Hintergrund. Ja. Aber das Team ist super cool. Also ich habe da nie Druck empfunden. Und wenn man da einfach nur Liebe spürt, sage ich mal, vom Team und Teamkollegen supporten ein, also die Eva und die Nolle, meine Teamkolleginnen, haben ja vom Swiss Peaks auch schöne Nachrichten oder Sprachnachrichten geschrieben. Ich kann sie gerne anrufen, wenn ich mal einen Hänger habe oder so. Ich habe es zum Glück nicht gebraucht, aber das ist so ein immenser Zuspruch, den man dann hat. Auch vom gesamten Management, sage ich mal, wo wir ja fast befreundet sind. Das ist schon cool. Und da möchte man vielleicht auch mal was zurückgeben. Das Vertrauen, was man die letzten Jahre bekommen hat. Man kriegt ja auch Ausrüstung und alles. Wir sind ja schon manchmal ein bisschen gepampert, kriegen manchmal Hotels, das ist cool. Weiß der selber. Aber das ist schon schön und das möchte man auch zurückzahlen mit so einer Leistung, weil man möchte sich auch verdient machen, so ein Team zu sein.
Okay, ja. Also in der Hinsicht schon semi-professionell, könnte man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Mit dem Background, den ich habe. Ja.
Ja, genau. Du bist im Salomon-Team. Ich glaube, Ministry ist noch ein Sponsor von dir. Ja. Und Chorus auch, oder?
Oh, ja.
Ja. Okay, dann lass uns doch mal an die Startlinie gehen vom Swiss Peaks Legend. Wie muss man sich das da vorstellen? Also du bist jetzt ja UTMB auch schon gelaufen und so. Wie ist da so im Vergleich, so die Atmosphäre, die Stimmung vor Ort? Wie viele Leute sind da im Startfeld? Wie viele Zuschauer gibt es? Beschreib das mal ein bisschen.
Wir sind da hingefahren. Also ich glaube, wann sind wir hingefahren? Am Freitag, Samstag habe ich meine Startunterlagen abgeholt. Sonntag früh um 9 war der Start. Wir hatten eine kleine Ferienwohnung oder eine Ferienwohnung in Sion. Das war eine Dreiviertelstunde weg vom Start. Ja, und ich fand's cool im Vergleich zum UTMB. Sind halt, ich meine, glaube, bei unserer Distanz waren es 260 Starterinnen oder so. Die Odyssey ist paar Minuten vor uns gestartet. Das waren vielleicht 100 Läuferinnen und ja, es war sehr familiär. Also das mag ich auch mal lieber. Also ein UTMB ist schon mal cool gelaufen zu haben, aber ich war da jetzt 4 Jahre in Chamonix. Das war echt mal sehr schön. Es war auch alles sehr professionell. Also Riesenbanner aufgebaut, riesen Start- und Zielbogen. Die sind da mit Drohnen geflogen, haben super Footage gemacht. Also es war alles, was man braucht. Aber es waren halt 300 Starterinnen und es war, ich fand es sehr, sehr angenehm. Man musste sich auch nicht irgendwie in Position streiten oder so. Ich stand da in der zweiten Reihe, hab meine Leute gedrückt und alles Gute gewünscht. Das war, ja, ohne Druck. Also alles sehr entspannt. Und das tut einem halt auch echt gut, ja.
Was für ein Läufertypus steht da so im Startbereich, wenn du dich so umblickst? Was ist so der durchschnittliche Swiss Peaks Läufer, Läuferin? Wie sehen die so aus? Was ist das, welches Alter?
Ja, habe ich schon ein bisschen beobachtet. Ich würde mal sagen, es sind fast durchweg Veteranen gewesen, weil wenn man sich so eine Distanz antut, dann braucht man Vorerfahrung. Das muss man, glaube ich, bei der Anmeldung auch nachweisen, dass man 200 oder 300 Kilometer Läufe gemacht hat, hochalpin oder alpin zumindest. Und du siehst es ja ein bisschen an der Ausrüstung, was haben die dabei und so. man sieht es den Leuten einfach an. Ich weiß nicht genau, du wirst es vielleicht ein bisschen nachvollziehen.
Meinst du so eine Lauffeste aus dem Jahr 2001 oder so?
Ja, oder dann siehst du so ein Bandana mit Tour de Jean drauf. Weißt du, da denkst du, okay. Der ist schon Tour de Jean gelaufen. Ayoyoyoy. So.
Das ist ein guter Flex da im Stadtbereich.
Das sind so Kleinigkeiten, ja. Oder irgendwie so ein Western States Ding oder so, was du da halt von Wettkämpfen siehst. Und das beeindruckt halt schon, weil du bist der sein erstes Endurance Race da macht. Und ja, ich habe es zum Glück langsam angehen lassen, was auch sehr gut war. Ja, oder neben so einem Sangeh Sherpa zu stehen, das ist ja auch ein Name, den man halt kennt. Das war sehr beeindruckend. Also da wird man auf einmal ganz klein. Und Das tut mir auch gut so, ja.
Kamst du dir wie so ein Rookie vor auf einmal wieder, obwohl du ja eigentlich auch schon sehr erfahren bist?
Ja, kann man so sagen. Ja. Ja. Keiner hat von mir erwartet, dass ich Podium laufe. Also das war dann am Ende auch, es war ein kleines Fenster, in das ich dann reingehuscht bin, um den dritten Platz noch zu ergattern. Aber ja, keiner hat das von mir erwartet oder irgendwie einordnen können, was ich überhaupt laufen kann. Ziel war zu finishen.
Ja.
Und vielleicht so ein bisschen Top 10. Also nach ITRA kann man sich schon ein bisschen orientieren, da war ich, glaube ich, an 7 gerankt.
Mhm.
Da kann man sich schon ein bisschen orientieren, aber das heißt ja noch lange nichts. Also gerade bei so langen Distanzen, da weißt du schon, die Hälfte geht raus. Und ja. Ich hoffe, ich bin's nicht.
Ja. Ich glaube, es war sogar über die Hälfte dieses Mal.
Ja.
DNF-Quote von 55% habe ich mir ausgerechnet.
Oh wow, okay.
Genau, du hast jetzt auch schon gesagt, der Sangeh Sherpa, das ist so ein Name, mhm. Den hat man vielleicht schon mal gehört, aber es war auch ein Damien Hall beispielsweise am Start. Seth Swanson könnte man auch kennen, The North Face-Athlet aus den USA. Und das sind alles so, ich habe sie jetzt mal so im Vorgespräch als Haudegen bezeichnet, oder? Also das sind alles so, ich weiß nicht, so Leute, die sehr erfahren sind auch, die schon alles Mögliche erlebt haben, die da irgendwie auch hingehören so. Ja. Hast du dich dann auch so ein bisschen am Anfang des Rennens an diesen Leuten eben orientiert oder hast du dich wirklich komplett auf dich fokussieren können?
Nee, ich habe mir keinen Druck gemacht. Also ich bin, glaube ich, die ersten 300 Meter mit dem Sangeh Sherpa gelaufen, der hat auch im ersten Uphill seine Flöte rausgenommen und da ist es rumgedudelt. Der hat ja immer so eine kleine
Flöte
dabei. Ja, ja.
Der hat dann Flöte gespielt? Der hat
Flöte gespielt im Uphill, das fanden alle super cool.
Ja.
War schon lustig, also wenn man so ein bisschen Insta bei ihm verfolgt, der dudelt da halt immer ein bisschen rum, der macht Laune, das ist halt auch einfach ein Charakter.
Ja.
Mit dem Damien Hall bin ich dann irgendwann, habe ich irgendwann überholt, hatte recht früh Magenprobleme. Mit dem bin ich dann auch in der ersten Nacht 3 Stunden zusammengelaufen. Der hat mich gar nicht beachtet am Anfang. Irgendwann habe ich mich an ihn dran gehängt und dann hat er gemerkt, ah, okay, der kann ja mein Tempo gehen. Dann hat er irgendwann angefangen zu quatschen. War auch ein ganz cooler Typ. Aber ja, der hatte ein bisschen muskuläre Probleme, musste dann auch irgendwann raus. Ja, und das ist dann schon schön, weil man sich so ein bisschen einordnen kann, wo man sich so denkt, hey, ich kann mit denen mithalten. Das schmeichelt einfach ein bisschen dem Ego, aber ich habe mich da gar nicht dran orientiert. Ich habe probiert, mein Ding zu machen, ganz bei mir zu bleiben und da auch nicht zu überpacen am Anfang. Weil du bist 100 Kilometer gelaufen, hast immer noch 300, ne?
Also, ja, das ist
unvorstellbar, aber das ist halt dann, ja, 4 Nächte durchlaufen, wann machst du das, ja.
In welcher Intensität bewegt man sich da? Also wie muss man sich das vorstellen? Also ich gehe davon aus, alles, was irgendwie nach Höhenmeter aussieht, wird gehiked und dann alles, was flach ist und bergab geht, wird irgendwie gejoggt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau, das war mal so ein bisschen mein Ziel, wenn es geht, im Flachen ins Laufen kommen. Kommt immer ein bisschen aufs Gelände an.
Mhm.
Manchmal was verblockt, da kannst du nur gehen. Aber wenn es flach war, ins Laufen einfach reinkommen. Ob du jetzt einen 6er, 7er Schnitt hast, macht nichts aus. Hauptsache kein 12er Schnitt, so, also nicht ins Gehen. Und im Downhill auch einfach ein bisschen traben.
Mhm.
Und da habe ich auch bewusst aufgepasst am Anfang. Ich bin eh kein super starker technischer Downhill-Läufer. Ich kann es schon, wenn ich muss, aber mir macht es nicht so viel Spaß, einen schnellen Downhill zu laufen. Aber mir kam das halt einfach zugute, weil ich im Downhill nicht so schnell gemacht habe und mir meine Muskulatur einfach geschont habe. Und viele haben sich da halt einfach in den ersten Downhills zerschossen. Und wenn du 20.000 Meter Downhills hast, sind die Beine irgendwann matsch. Und meine waren es nicht.
Ja.
Das war schon gut.
Du hast, glaube ich, auf Instagram auch einen Post zu deinem Rennen selbst kommentiert mit dem Wort Wandertage.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen selbstironisch gemeint, glaube ich. Und ich finde ja sowieso, das Wort Wandertag wird bei uns im Trailrunning immer so despektierlich irgendwie auch so benutzt. Mhm. Weil, ja, natürlich sind bei Ultradistanzen, wird ja auch gewandert. Aber es ist ja nicht, dass es so bei der Tour de Jean oder bei den Swiss Peaks, dass es einfach wäre, 27.500 Höhenmeter irgendwie hochzuwandern oder selbst runterzuwandern. Ich meine, es ist ja eine krasse, unglaubliche körperliche Anstrengung auch.
Mhm. Genau, natürlich war das ein Witz. Also ich glaube, gestern hat Koros auch einen Post gemacht mit meiner Herzfrequenzzone. Also es war alles Zone 1. Hinten raus habe ich noch die Zone 2 dann wieder geholt, weil der Seth Swanson Druck gemacht hat, weil er Vierter war. Da musste ich nochmal Gas geben. Aber das ist alles, ja, ich bin auch gut trainiert. Also bei anderen ist es halt Zone 2. Aber bei mir waren es, glaube ich, im Schnitt 115, 120 Schläge über die 4 Tage hinweg. Was schon auch nicht wenig ist, aber es war alles sehr kontrolliert. Ich kann gut im Uphill hiken, da erhole ich mich fast und bin recht zügig. Im Downhill erhole ich mich nicht so super gut, aber ich habe geschaut, dass es alles ein Niveau ist.
Ja.
Und das konnte ich gut halten, das liegt mir halt, das durchzuziehen. Ja.
Also deine Herzfrequenzdaten, die habe ich mir auch angeschaut. Du hast recht, genau, ca. 90% der Zeit war in Zone 1. Du warst aber auch 6 Minuten 33 im Schwellenbereich unterwegs.
Uiuiui. Ui, ui.
Und das würde mich jetzt interessieren. Wo hast du diese 6 Minuten 33 rausgeholt?
Ich glaube, das weiß ich auch, wo das war. Also entweder war es ganz am Anfang im Anstieg, aber das glaube ich fast nicht. Das war, glaube ich, dann in einem der letzten Uphills, wo der Swanson dann nochmal, ich habe in meinem Live-Tracking am Handy aktualisiert und geschaut und der ist halt in der letzten Live-Base eine halbe Stunde nach mir raus oder eine Dreiviertelstunde und hat echt nochmal Druck gemacht. Und da bin ich dann, glaube ich, den letzten Uphill nochmal richtig hochgeflattert. Also das war
krass, dass man nach so einer langen Zeit noch in die Zone überhaupt kommt,
oder? Das tat so weh, ich sag's dir. Das tat so unfassbar weh, aber so einen dritten Platz bei so einem Rennen, wann hast du so eine Chance? Mhm. Da lässt du dir das nicht mehr nehmen. Ich bin in die letzte, in Tarnais, glaube ich, vorletzte VP war das, hab mir 1 Liter Cola und 3 Brownies geschnappt und bin den Forstweg da hochgerannt. Und da wusste ich, also wenn der auch noch so den Forstweg hochrennen kann, dann gebe ich ihm gerne den dritten Platz. Aber da habe ich richtig gelitten, ja.
35 Sekunden warst du sogar anaerob unterwegs. Das war dann wahrscheinlich kurz vor dem Gipfel die letzten, also die härtesten 35 Sekunden deines Lebens.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, aber schön, schön aufgeschlüsselt von Koros, ganz interessant. Du hast geschrieben, Zitat, "When a strong mind meets perfect preparation, everything is possible." Genau, du hast dich auch schon als mental stark so bezeichnet. Woher kommt das? Also trainierst du das auch irgendwie oder?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es die Promotion, die mich gerade so extrem abhärtet. Ich weiß es nicht. Ja, ich mag das einfach so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es einem liegen muss. Oder ich denke, das kann man sicherlich auch trainieren. Aber ich kann das halt irgendwie meinen Kopf irgendwie ein bisschen auszuschalten und nicht nachzudenken beim Laufen, also mir nicht so ins Grübeln zu kommen, mich auf mich selber zu konzentrieren, das kann ich ganz gut. Und ich kann es, glaube ich, auch ganz gut, lange irgendwie einen Schmerz auszuhalten. Ja, ob es jetzt ein Schmerz ist, den man so bezeichnet, aber es tut halt schon alles ein bisschen weh. Es ist ein Niveau an Schmerz, das man dann aushalten muss. Ich würde fast sagen, die Müdigkeit war noch 10-mal schlimmer als irgendwie körperlicher Schmerz. Weil da versagt dann auch irgendwie, man kommt ein bisschen ins Halluzinieren rein und das Denken versagt zum Teil ein bisschen.
Ja. Nach wie vielen Stunden wurde das Thema Müdigkeit so zu einem Faktor? Also wann hast du es das erste Mal gemerkt?
Ja, die erste Nacht ging gut, da war es recht kühl. Da war ich schon müde dann zwischen 3 und 4. In der Früh ist es immer so, vor die Sonne aufgeht, einen ganzen Tag und eine Nacht durchlaufen. Da fallen die Augen schon zu. Die zweite Nacht, da habe ich dann zum ersten Mal geschlafen. Das ging. Aber Nacht 3 und Nacht 4 waren echt brutal. Also da habe ich mir, bei Nacht 3 habe ich mir gedacht, jetzt noch eine Nacht, das ist fast nicht möglich. Weil ich habe, glaube ich, 4,5 Stunden geschlafen. Immer, ich glaube, wenn 4 Live-Bases jeweils so eine Dreiviertelstunde und dann noch so ein paar kleine Naps. Aber ja, der Schlafentzug, also das braucht man nicht so oft im Leben, glaube ich. Also das. Aber es ging auch. Also ich habe einen Läufer, der mit mir gelaufen ist, der hat dann gemeint, wie kannst du denn 40 Stunden lang ohne Schlaf durchlaufen? Weil der hat 1 Stunde auch geschlafen. Habe ich gesagt, du, keine Ahnung, es geht halt. Und ich schlafe halt, wenn es wirklich nicht mehr geht oder wenn ich meine, ich kann mich nicht mehr gut auf dem Trail bewegen, habe ich so ein bisschen adaptiert dann im Rennen. Und dann auch frühzeitig dann ins Schlafen gegangen und nicht komplett durch an Anschlag und ja.
Okay. Hast du da mit Koffein noch gearbeitet dann?
Wenig. Ich hab's ein bisschen probiert, aber Koffein pusht einen halt immer irgendwie 1 Stunde und dann fällt man in so ein Loch. ich habe es probiert, dann immer so ein bisschen Cola-Wasser-Gemisch, so ein bisschen mit Zucker. Aber ich habe, also jetzt, ich hatte Koffein dabei, habe es aber jetzt nicht genommen. Also ich habe nur Cola genommen.
Ja. Okay. Weil das ist dann eigentlich ziemlich komplex, was die Koffeinstrategie auch angeht, habe ich jetzt auch so ein bisschen im Podcast rausgehört, weil du pushst dich dann die ganze Zeit und dann kannst du aber vielleicht in dem Moment nicht schlafen, wenn du die Möglichkeit hast, weil du noch zu viel Koffein im System hast und so. Das ist dann auch kontraproduktiv ein bisschen.
Genau. Ja. Also ich habe dann auch absichtlich, vor ich in die Live-Bases rein bin, ein bisschen rausgenommen, um den Puls runterzufahren. Dann habe ich immer was gegessen. Massage war immer cool, hat man sich einen ganzen Tag auf die Massage gefreut, aber du musstest vorher duschen, dass du in die Massage darfst.
Das war die Bedingung, dass sie dich anfassen, oder?
Genau. Auch zu Recht ein bisschen, aber das war himmlisch und dann nimmt man sich halt die Viertelstunde, die hast du ja auch, das nimmt man sich dann und dann habe ich mich noch immer ein bisschen probiert hinzulegen. Nach 3 und Nacht 4 hat es gut geklappt mit dem Schlafen, aber ja, bis Kilometer 220 oder so war das schwierig, weil man schon im Arbeit, also der Körper arbeitet einfach. Mhm. Das ist dann schwierig irgendwie.
So. Und so eine Mid-Race-Massage, ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Also deine Muskulatur ist ja dann schon partiell auch ein bisschen zerstört, nenne ich es jetzt mal. Und wenn dann wirklich so das nochmal durchgeknetet wird, ist das nicht unheimlich schmerzhaft?
Ja, ich habe immer die, es war auch ein bisschen Zufall, ich hatte immer die Taktik, ich gehe erst in die VP rein, ziehe mich um, beziehungsweise mache alles ready. Meine Crew hat meine Sachen geladen, Powerbank gewechselt, Uhr. Ich habe einmal die Uhr geladen, glaube ich nur. Was gegessen, dass man halt die Speicher auffüllt. Das ist irgendwie, ich stelle mir das vor, als würde dann die Energie irgendwie in die Adern fließen und so versickern, sage ich mal, dass ich wieder mit meinem Körper ein bisschen sättige mit Energie. Dann habe ich noch ein Magnesium genommen, Dusche und dann Massage. Und da war die Massage, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Meine Muskulatur war auch echt gut die ganze Zeit hinweg. Aber das lockert viel auf. Also das tut sehr gut. Es geht auch, dass man danach weiterläuft. Das denkt man nicht, aber es geht. Sehr gut sogar. Und wenn man sich dann noch ein bisschen ausruht und die Augen zumacht, dass man ein bisschen, zumindest ein bisschen ins Ruhen kommt und nicht die ganze Zeit. Trailrunning ist auch so anstrengend irgendwie. Den Weg finden, die ganze Zeit richtige Schritte machen, dass man da einfach mal kurz die Augen zumacht, das tat sehr gut. Ja, und die Massage war echt himmlisch, also das war Wellness, ja.
Das war dann aber nicht jemand aus deiner Crew, der dich massiert hat, sondern von den Freiwilligen.
Profis vom Veranstalter,
ja, genau. Den Live-Bases
dann. Genau, ich hatte eine Masseurin, die ist dann sogar zweimal mit mir mitgefahren von den Live-Bases, die hat dann gesagt, sie hat auf mich gewartet, obwohl vor nach mir halt eine halbe Stunde keiner kam oder eine Stunde. Das war schon, hat man sich wie ein VIP gefühlt, wenn sie sehr auf einen wartet.
Ja. Genau, noch Basic-Infos jetzt, also es gibt 6 Live-Bases, die angelaufen werden, es gibt dazwischen auch viele VPs, irgendwie über 30 VPs, das sind dann kleinere Posten, aber die Live-Bases sind eben die voll ausgestatteten großen VPs, genau, ähnlich wie bei der Tour Légion. Ja, würdest du sagen, dass mit der Massage im Rennen, das ist auch etwas, was du so mitnehmen wirst für nächste lange Kanten so?
Ja, auf jeden Fall. Wenn es gibt, machen. Man muss aber auch betonen, wir hatten den Vorteil oder ich hatte den Vorteil, dass wenn man vorne im Feld mitläuft, dass man nicht warten muss. Bei mir waren die Live-Bases immer komplett leer.
Ja.
Und dann schauen halt 10 Augenpaare auf dich und warten, was du jetzt tust. Und das war schon sehr angenehm. Also sonst muss man teilweise auf Massage warten. Wäre ich weiter hinten im Feld gelaufen, hätte ich vielleicht 1 oder 2 schon ausgelassen, weil ich eine halbe Stunde hätte warten müssen, dann schläfst du lieber.
Ja, klar.
Also das muss man sagen, das ist auch ein massiver Vorteil, wenn man schneller läuft.
Ja. Okay. Ja, du hattest Crew. Wer war das? Wer ist da mitgefahren?
Ein Kumpel von mir, der Patrick Kühn war dabei, meine Mutter war dabei, meine Freundin ist dann, glaube ich, an Tag 3 gekommen und mein Onkel war dabei. Und ja, ich hatte ein bisschen Social Media Begleitung noch vom Jan, von unserem Athletenmanager. Das war cool, ja.
Okay. Und die haben dich dann 6-mal gesehen oder haben die dich auch zwischenzeitlich mal getroffen?
Zwischenzeitlich immer. Also man konnte auch an den meisten Verpflegungsstellen auch mal so kommen. Die waren immer nett. Und ja, meine Mutter hat's gefallen. Die hat dann die Leute bequatscht. Das war auch super cool. Hat einfach eine gute Stimmung gegeben. Wenn du Leute siehst, die du kennst und die auf dich warten, kommst nicht alleine rein. Es ist schon alles vorbereitet, was du brauchst. Das war an den Live-Bases war ja der Fokus auf Massage und Schlaf. Und an den anderen war es vielleicht mehr ein bisschen Energie tanken, Stimmung hochhalten.
Ja, okay.
Das hat gut getan, weil ich glaube, die waren 15 Mal an der Strecke oder so.
Okay, ja. Braucht man da eine Crew oder kann man auch ohne Crew einfach mitmachen?
Ohne Crew geht natürlich auch. Du hast einen Dropback, der kommt dann alle Live-Bases, wird der transportiert. Das geht auch gut. Ja, und an den Verpflegungsstellen gibt's auch alles, was du brauchst. Für mich war's gut mit Gels und so, weil ich da meine eigene Nahrung oder Ernährung genommen habe. Aber ja, geht genauso gut. Die VPs waren super ausgestattet. Man konnte auch teilweise echt da gut schlafen.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, Gels habe ich gelesen. Du hast an die 100 Gels genommen über die ganze Zeit.
Neuer Rekord.
Das ist, wie hast du das geschafft?
Ich habe nicht genau nachgezählt jetzt, aber ich genauso um den Dreh müsste es gewesen sein. Ja, es geht. Also das sind dann, glaube ich, so 20, 25 Stück am Tag. Ich habe immer geschaut, dass ich an den Uphills zwei Gels nehme oder so. Der Patrick hat dann auch immer gesagt, du, bis du wieder da bist, muss die Weste leer sein. Da habe ich mich dran gehalten. Ein paar Riegel und so. Und also ich habe echt geschaut, dass ich in der Stunde ein oder zwei Gels reinkrieg. Und dann noch an den VPs Käse. Käse gibt's in der Schweiz. Es gab sogar Raclette und Fondue.
Ja.
Zwei, dreimal. Das war auch so ein bisschen ein kleines Schmankerl. Cola, Tee, wenn's kalt war. Gemüsesuppe habe ich gegessen, ich habe auch mal Spaghetti Bolognese. Also ich habe da einen Saumagen, das ist auch ein massiver Vorteil, wenn du viel essen kannst.
Ja. Ja. Hat nicht jeder, Damien Hall, hast du schon berichtet, der ist mit Magenproblemen aus dem Rennen ausgeschieden. Ist ja auch so der Klassiker, dass irgendwie bei vielen der Magen dann irgendwann einfach nicht mehr mitmacht und zum Problem wird. Das hattest du noch nie anscheinend.
Nee. Ja. Das ist eine Waffe. In so einem Rennen ist das eine richtige Waffe, gerade wenn es länger ist, dass du die Kalorien gut aufnehmen kannst. Also das kann man im Training auch ein bisschen trainieren, denke ich. Dass du halt die Nutrition, die du kennst, auch gut verarbeiten kannst oder auch ein bisschen hochkalorischer, das kann man sicher trainieren. Aber ja, ich habe auch feste Nahrung. Ich habe zum Teil Käse und Schokolade zusammen im Mund gegessen. Also es geht alles. Okay. Ich habe mir einfach alles reingeschoben, weil es muss sein, ne?
Ja.
Und Energie ist Energie. Je mehr Energie du hast, desto schneller läufst du. Die Rechnung ist einfach. Hat gut geklappt, aber klar.
So ein Raclette, in einem Rennen, alter Schwede.
Ja, ja.
Das ist der ultimative Test, finde ich.
Ja.
Aber jetzt kannst du, glaube ich, wirklich
Du bist ja auch nicht in einem 100-Kilometer-Lauf, wo du Zone 2, 3 läufst. Also du kannst ja runterfahren, kannst dich 5 Minuten hinsetzen, dann ziehst du dir da ein bisschen warmen Käse rein. Das tut auch mal gut, was Herzhaftes zu haben und nicht nur süße Sachen. Mhm. Ich kann jetzt erst seit einer Woche nichts Süßes essen.
Mhm. Okay.
Das tut auch mal gut.
Ja, aber Käse geht noch.
Käse geht,
ist der Käsespätzle hier.
Das stimmt, ja.
Noch so eine verblüffende Zahl waren also 40.000 Kilokalorien verbrannt, circa natürlich. Und dass du pro Stunde etwa 70 bis 80 Gramm Kohlenhydrate zu dir genommen hast. Genau, ja, finde ich auch. Auf die Dauer natürlich ist es auch eine Leistung, ja. Aber wahrscheinlich auch ein Schlüssel zum Erfolg.
Ja, sonst geht's nicht, ja.
Ist ja. So. Ja, du hast dann am Ende den dritten Platz noch verteidigen müssen.
Ja.
Running scared nennt man das dann, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man von hinten nochmal Druck bekommt. Und das ist natürlich so ein bisschen schon wie ein Albtraum-Szenario, oder wenn man am Ende von so einem langen Ultra an Tag 5 auf einmal das Gefühl hat, oh Mann, jetzt muss ich mich hier nochmal richtig pushen, oder? Also wie ist dir das dann gelungen, dich da auch nochmal zu motivieren? Du hättest ja sagen können, naja, vierter Platz ist auch okay.
Ja, ich war erstmal überrascht, als ich auf den Tracker geschaut habe, dass jetzt noch der Sanke Sherpa und der Seth Swanson von hinten anrauschen, kann man es auch nicht nennen, aber die waren nicht weit hinter mir. Weil der Seth Swanson war schon irgendwie 5 Stunden in der Livebase drin, hatte Magenprobleme, und habe ihm eigentlich die Hand gedrückt und seiner Crew und so ein bisschen gequatscht, wie geht's? Und er hat gemeint, ja, es geht gar nichts mehr, er ist so energielos. Dann bin ich los. Und anscheinend hat ihn das nochmal so ein bisschen die Motivation gegeben, sich auf die Jagd zu machen.
Okay,
ja. Also dann, ja, die letzten 40 Kilometer waren es dann, die waren sehr unangenehm. Also ich habe echt Druck gemacht. Wurde dann ein bisschen laufbarer und man hat ja das Ende vor sich. Wurde dann auch ein bisschen warm und dann hatte ich immer so eine halbe Stunde, aber da habe ich nochmal richtig Gas gegeben, weil das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ja, und dann irgendwie nach 350 Kilometern nochmal so richtig anziehen, das ist schon hart.
Ja. Der Seth Swanson ist dann ziemlich genau eine Stunde nach dir dann ins Ziel gekommen.
Genau.
Also ein bisschen Puffer hattest du da, aber musst natürlich sagen, dass eine Stunde in so einem Rennen dann auch eigentlich nicht viel Zeit ist. Ne? Also die ist dann auch schnell weg. Ne?
Ja.
Also wenn man ein Problem hat, dann ist die ratzfatz weg. An der Sangeet Sherpa, der ist 105 Stunden 51 dann gelaufen. Das war dann Platz 5, genau. Zu Platz 2 und Platz 1 war der Abstand ein bisschen größer, ne? Das war dann.
Der erste war nach 80 Stunden schon im Ziel, glaube ich, ja. knapp 80 Stunden. Der zweite hatte 88, 50 oder irgendwie so.
Ja.
Die waren super schnell, die Jungs.
Also das Race um Platz 2, das hast du dann aufgegeben gehabt?
Nee, ganz früh schon. Also es war nach der Hälfte des Rennens schon klar, dass die drei VPs weiter sind. Ja, ich habe mich kurz dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, wo hätte ich denn die Zeit auf die sparen können? Aber ja, es gibt noch Potenzial, sag ich mal, aber da muss auch schon sehr viel passen, ja.
Wo siehst du Potenzial?
Ich glaube in dem Management der Livebases. Also ich habe mir schon in den Livebases immer Zeit genommen. Mein Ziel war halt, wie gesagt, zu finishen und da hatte ich schon 2,5 Stunden jeweils. Da kannst du locker nochmal jeweils eine Stunde sparen, denke ich. Im technischen Laufen, wenn du die Strecke kennst, holst du auch nochmal einiges raus. Ich habe mir jetzt nicht so einen Druck gemacht. Also ich denke, 90 Stunden wären schon gegangen.
Mhm.
Aber 80 Stunden ist schon eine brutale Ansage. Also ja, da muss man sich schon sehr gut im Gelände auskennen und auch sehr flink unterwegs sein und da auch im Flachen, keine Ahnung, einen 4,30er, 5er Schnitt drücken können über die Zeit hinweg. Da habe ich nicht so die Lust drauf gehabt, sage ich mal. War nicht so mein Goal, ja.
Und du bist ja auf manchen Distanzen, bei manchen Rennen bist du ja Wiederholungstäter. Also würde ich dich das reizen, jetzt mit Streckenkenntnis und so das nochmal zu probieren?
Sicherlich, ja. Also nächstes Jahr werde ich das nicht machen. Ist auch die Frage, wie gut dir die Veranstaltung gefällt. Aber mir hat das richtig gut gefallen. Auch das Ambiente da, die Orga war auf den Punkt. Das war echt perfekt. Wir hatten auch super Wetter, muss man auch sagen. Das war top.
Über das Wetter haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, ja. Die erste Nacht hat es ein bisschen geregnet, sonst war es alles perfekt. Also sonst hätten wir auch wahrscheinlich länger gelaufen. Aber das Wallis ist auch so schön. Ich war da noch nie. Ich bin da, glaube ich, auch noch nie ein Rennen in der Schweiz gelaufen. Also wenn man jetzt den UTMB ausklammert.
Wie heißt dieser berühmte Gletscher?
Aletsch-Gletscher.
Ja,
da ging es am Anfang auch hoch. Gibt es ein paar coole Aufnahmen.
Ja,
das war auch beeindruckend bei Kilometer 30 gleich. Ja. Also die Landschaft war im Wallis bombastisch. Das war eine der schönsten Läufe, die ich hier gemacht habe, genau.
Okay.
Ja. Also die Empfehlung, man kann auch kürzer da laufen. Es gibt auch 70, 100, 170, 50, 30, glaube ich, irgendwie schöne Distanzen da.
Ja, okay. Ich habe noch ein Zitat von dir. Du hast geschrieben, got shattered into pieces, but raced with a full heart. Also kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, inwiefern hat dich dieses Rennen denn zerlegt, so würde ich es jetzt mal übersetzen, und wie rennt man mit einem vollen Herzen?
Das mit dem vollen Herzen rennen, das ist eigentlich recht einfach. Ich hatte eine große WhatsApp-Gruppe gemacht mit Freunden, Familie, die halt so, mit denen ich vorher in Kontakt war, dem Rennen bezüglich, oder die mich einfach darauf angesprochen hatten, habe ich da hinzugefügt. Habe ich auch im Rennen viel drauf geschaut und man ist nicht alleine gelaufen. Ich bin nie alleine gelaufen. Ich bin immer, mein Vater zum Beispiel hat auch ALS, so eine Nervenkrankheit. Also der ist komplett gelähmt. Das, was der Stephen Hawking auch hatte zum Beispiel, für den bin ich immer mitgelaufen. Also das ist halt so das, was man im Kopf hat, was immens auch Kraft gibt. Und die Leute, die halt auch bei einem sind, ich habe mit vielen Leuten telefoniert im Rennen. Und das war echt schön, dass man da einfach nicht alleine ist. Und ja, dieses Shattered into Pieces ist ein bisschen martialisch formuliert, aber es war wirklich so. Also man wurde komplett nackig gemacht, sage ich mal, in so einem Rennen. Also dieser Schlafentzug ist wie Folter. Auch diese lange Belastung. Und ich konnte das, glaube ich, auch nur aushalten, weil ich die ganze Zeit irgendwie jemanden entweder bei mir hatte. Zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Oder es war wirklich so, dass viele Leute vom Live-Tracking saßen und mich verfolgt haben. Ja, und die darfst du halt nicht enttäuschen. Mhm. Du bist ja Timon, du musst da durchziehen.
Sehr cool. Ja, während du unterwegs warst und auch vorher schon, war dein Start so beim UTMB auch immer so ein bisschen am Rande Thema, so bei uns im Kreis irgendwie ist es dann immer so, ja, und der Team, und dann läuft ja Swiss Peaks und krass und so weiter. Ja. Und irgendwie wusste man so ein bisschen Bescheid. Ich hatte das Gefühl, viele Leute wissen davon, dass du da starten wirst und so. Und da gab es hier und da mal so eine Äußerung, auch von Leuten, die selbst so 100 Meiler und so laufen, die haben dann gesagt, ja, aber also das, was der da macht, also so 4 Nächte durchlaufen, so, das kostet ihm ja bestimmt 2 Lebensjahre oder so. Ja, also es wurde richtig so die These vertreten, so mehr Tages Nonstop-Rennen sozusagen durch den Schlafentzug, das kostet dich Lebensjahre und du lebst dann kürzer als jemand, der es nicht getan hätte.
Okay.
Was sagst du dazu?
Ja, es ist natürlich eine Extrembelastung für den Körper. Also ich kann das schon auf jeden Fall verstehen. Es ist auch jetzt nicht zu empfehlen, sowas zu machen. Also ich glaube, das Training daraufhin ist sehr gesund. Aber die Belastung an so einem Ultra selber, es ist halt einfach Extremsport. Ob es jetzt 100 Kilometer sind, 170 oder jetzt die 400. Klar ist mit dem Schlafen nochmal viel extremer und viel krasser und höher, schneller, weiter. Das ist jetzt auch nicht mein Ziel. Aber ja, weiß ich nicht. Am Ende des Lebens möchte ich glücklich sein vielleicht. Und ob ich 92 oder 90 werde, also ja, es ist echt die Frage.
Ja. Genau.
Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diesen Sport noch nachhaltig gesund betreiben will. Und ich denke, ich habe das Setting, dass ich das machen kann. Ich habe jetzt auch komplett Laufpause. Ich muss regenerieren. Habe auch so ein paar Ermüdungserscheinungen, wo ich sage, ja, noch nicht so gehabt bisher. Deswegen nehme ich jetzt komplett raus und ja, weiß nicht, ob ich die Saison noch mal ein Rennen mache. Das hat schon sehr viel Kraft gekostet.
Ja.
Man möchte es nicht übertreiben.
Ja, ich fand halt einfach, als ich das so gehört habe, extrem sind immer die anderen, habe ich so das Gefühl. Ne? Also vor allem, das sind ja auch dann Leute gewesen, die 100 Meilen so laufen. Das ist ja für Leute, die vielleicht nicht über Marathondistanz laufen, auch schon extrem. Und es gibt dann irgendwie, ist immer so ein bisschen der eigene Standpunkt.
Ja, ich so sein und sein lassen, ne? Also
ja.
Wem soll ich vorschreiben, was jemand anders zu tun hat? Also ja. Wer bin ich denn? Ich kann Sachen bewerten und auch hinterfragen, wenn ich mir Sorgen um eine Person mache, aber wenn der das unbedingt machen will, dann soll er es machen.
Ja. Und also wenn jetzt das Ziel des Lebens ist, qualitativ hochwertigen Schlaf jede Nacht zu bekommen, also dann würde ich auch Leuten abraten, irgendwie Familien zu gründen oder sich selbstständig zu machen oder was auch immer. Da gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten auch.
Ja, das ist wahrscheinlich giftiger als so ein Lauf, ja.
Genau. So, aber jetzt nochmal auf den Satz aus der Rennbeschreibung, vielleicht ganz zum Schluss darauf zurückzukommen. Ich lese nochmal vor, ja. Also auf diesem schwebenden Faden zwischen zwei Horizonten entdecken die Läufer die Essenz des Reisens, einfach vorwärts zu gehen in der Wahrheit der Berge. Timon, was ist sie, die Wahrheit der Berge aus deiner Sicht?
Ja, für mich ist das schon dieses Alleinsein in den Bergen, also dieses sich klein fühlen, auch in der Nacht. Es ist keiner um einen herum, man ist so machtlos dem Berg gegenüber und dieses immer weiterlaufen, einfach dieses, ja, man ist nicht getrieben, sag ich mal, in so einem Rennen jetzt, aber ja, ich würde sagen, dass man, ich mag das, dass ich mich da klein fühle, dass ich ein bisschen machtlos auch bin und doch ein bisschen Macht habe, indem ich über diesen Berg drüber laufen kann und das auch in meiner Geschwindigkeit machen kann und mit dem, was ich habe. So, das würde ich so sehen. Das gibt, also mir gibt das so eine innere Ruhe, wo ich sage, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich ich. Ja.
Das hast du schön gesagt. Ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Timon, nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung, Christian.
Gerne. Ciao.
Ciao.